Ich persönlich sage immer zu meinen Schülern, ich bilde dich hier nicht aus, damit du die Prüfung bestehst, sondern ich bilde dich dafür aus, dass du auch im späteren Verlauf weiterhin verkehrssicher unterwegs bist. Und ich würde schon sagen, dass viele Fahrschulen darauf nicht so viel Wert legen. Ne? Viele wollen einfach nur bestehen, ihre Bestehensquoten erreichen und Hauptsache der Schüler ist dann weg. Da würde ich auf jeden Fall mir wünschen, dass viele Schüler, viele Fahrschulen oder viele Fahrlehrer da speziell darauf fixieren, dass die Schüler auch sicher im Straßenverkehr sind.
Führerschein machen klingt erstmal ziemlich simpel. Fahrschule suchen, Fahrstunden nehmen, Prüfung bestehen, fertig. In der Realität kann das Ganze aber schnell ziemlich teuer werden. Wie viele Fahrstunden du brauchst, welche Fahrschule überhaupt zu dir passt und wo du vielleicht unnötig Geld ausgibst, weißt du vorher oft gar nicht. Und damit ist es ja auch noch nicht getan. Du brauchst ein Auto, eine Haftpflichtversicherung und du trägst plötzlich auch eine ganze Menge Verantwortung. Denn mit dem Führerschein hast du nicht nur mehr Freiheit, sondern sitzt auch selbst am Steuer und trägst Verantwortung für dich und andere. Woran erkennt man eine gute Fahrschule? Was sollte man wirklich üben und was sollte man auch nach der Prüfung noch können? Ich sitze hier heute mit Garamann Brojan. Er ist Fahrlehrer in Bielefeld und nimmt seine Follower auf TikTok und Instagram mit in seinem Alltag aus dem Fahrschulauto. Sein erstes Video hat direkt fast 500.000 Aufrufe bekommen. Mittlerweile schreiben ihm Fahrschülerinnen und Fahrschüler, dass ihnen seine Videos sogar bei der Prüfung geholfen haben. Mich hat interessiert, was man rund um den Führerschein eigentlich vorher wissen sollte und was man vielleicht erst merkt, wenn man selbst fährt.
Lifehacks. Für alle, die dachten, Steuer-ID ist ein neuer Rapper.
Und wie bist du dazu gekommen, Fahrlehrer zu sein?
Tatsächlich durch einen sehr, sehr guten Freund von mir, der halt selber auch Fahrlehrer ist und auch zu dem Zeitpunkt Fahrlehrer war, schon ein paar Jahre. Und ich war da gerade kam da gerade aus der Selbstständigkeit mit meinem Bruder zusammen. Und dann habe ich halt schon immer mit Menschen arbeiten wollen. Ich würde mal von mir behaupten, dass ich Menschen gut was beibringen kann, beziehungsweise gewisse Dinge gut erklären kann. Und das war dann halt so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das mit der Selbstständigkeit gefällt mir halt nicht mehr so gut. Ich möchte halt mit Menschen zusammenarbeiten. Und da bin ich mit meinem Freund ins Gespräch gekommen und er hat dann mir auch gesagt, so hey, wenn du magst, naja, guck dir das mal an, Fahrlehrer könnte echt was für dich sein. Und so bin ich dann tatsächlich darauf gestoßen.
Wie läuft so eine Fahrlehrerausbildung ab?
So eine Fahrlehrerausbildung ist dann halt eben so, dass du erstmal den schulischen Teil hast. Das heißt, bei mir war es jetzt beim Verkehrsinstitut in Bielefeld und dort meldet man sich an. Das Ganze geht knapp 8 Monate, der reine schulische Teil, ja. Und dann hat man halt die praktischen Prüfungen, ja. Das heißt, auch wir Fahrlehrer werden geprüft und müssen dann natürlich unsere Skills zeigen. Das ist dann nicht so wie bei den Schülern, die jetzt geprüft werden, sage ich jetzt mal, oder jemand, der ganz neu anfängt, sondern bei uns ist das tatsächlich so, dass da wird schon mal ganz, ganz, ganz genau drauf geguckt, ja. Und jeder kleine Fehler kann dann halt schon auch zum Durchfallen führen. Dann hat man halt noch zusätzlich den Teil, das ist dann quasi so eine Art wie Praktikum, ja. Und dann ist man in einem Betrieb und arbeitet dann quasi erstmal für eine Zeit lang und bereitet sich auf die Lehrproben vor. Und das sind dann auch wieder Prüfungen. Bei den Lehrproben hat man halt eben den theoretischen und den praktischen Teil. Da musst du einmal 45 Minuten lang beweisen, dass du im Auto alles im Griff hast, dass du deine Schüler gut anleiten kannst. Und im theoretischen Teil, da musst du einmal einen Unterricht halten vor den Prüfern und natürlich auch den Schülern. Ne? Die Schüler werden dann halt eben zwischen 10 oder 8 bis 12 Schüler sitzen dann dort und dann musst du halt zeigen, was du so drauf hast als Fahrlehrer, ne? Oder als zukünftiger Fahrlehrer.
Und es hat auch gleich funktioniert, nehme ich an.
Tatsächlich, ja. Wo ich ein bisschen Probleme hatte, ehrlicherweise, war es im schriftlichen Teil. Da hat man, man hat ja einmal den praktischen Teil, da musst du als Fahrlehrer ja zeigen, was du drauf hast. Dann hast du den theoretischen Teil und den mündlichen. So im Theoretischen hatte ich tatsächlich so ein bisschen meine Probleme gehabt. Das habe ich auch ja nicht beim ersten Mal bestanden. Da bräuchte ich noch einen Anlauf. Und die restlichen Teile habe ich tatsächlich alle beim ersten Mal bestanden. Ja, da hatte ich auch keine Probleme gehabt.
Wie war denn deine eigene Fahrprüfung, als du deinen Führerschein gemacht hast? Wie lief das so?
Ja, sehr, sehr lustig. Ich hatte damals ganz frisch angefangen und ich konnte schon so ein bisschen Auto fahren. Das habe ich so ein bisschen von meinem Bruder gelernt. Der hat mir das auf dem Verkehrsübungsplatz immer wieder mal gezeigt. Und da konnte ich schon so ein bisschen schalten. Ja, also früher war es tatsächlich so, dass man alles mit dem Schalter gemacht hat. Das gab es ja nicht, dieses teilweise Automatik, teilweise Schalten. Und ich bin dann zur Fahrschule, habe mich irgendwann angemeldet, auch in derselben Fahrschule, wo mein Bruder war. Mein Bruder meinte dann sofort, er ist natürlich mitgekommen, und er meinte sofort, ja, der kann schon Auto fahren. Da hat der Fahrlehrer gesagt, ja, dann starte mal, ne? Dann bin ich einfach losgefahren und der hat dann auch relativ schnell gemerkt, dass ich da eigentlich ganz gut drin bin. Und das ging eigentlich ganz, ganz schnell in die Prüfung. Kurz vor meinem Geburtstag habe ich dann meine Prüfung gehabt und habe mich quasi selber beschenkt mit meinem Führerschein, ja.
Du hast ja gerade schon so ein bisschen angestellt. Ich komme auch noch aus der Zeit, wo man alles schalten muss tatsächlich und wo man keine Rückfahrpiephilfe hat und sowas. Wie siehst du das denn, die Tatsache, dass FahrschülerInnen oftmals in diesen Fahrschulautos, die ja bei euch wahrscheinlich auch sehr modern sind, fahren lernen und dann aber so ein Fünfer Golf oder Vierer Golf haben als erstes Auto, der das eben nicht mitbringt? Wie siehst du das? Ist das gefährlich? Soll es nicht vielleicht eher andersrum sein, dass man im weniger technologisierten Auto fahren lernt?
Also ich bin immer so der Mensch, der sagt, man muss immer so ein bisschen mit der Zeit auch mitgehen. Ich bin der Meinung, dass es auf jeden Fall ein Unterschied ist, wie wenn du jetzt so einen nagelneuen Golf 8 hast. Ja, ich nehm jetzt einfach mal den Golf 8, weil das das erste Fahrschulauto war, womit ich ausgebildet habe. Und ja, man kann sich da auf jeden Fall reinfuchsen. Und wenn man dann halt eben ganz, ganz am Ende irgendwann mal, wenn man bestanden hat, dann so einen alten Golf 5 bekommt oder so, ist es natürlich anders, weil man viele, viele verschiedene Fahrerassistenzsysteme dann nicht mehr hat. Finde ich persönlich ein bisschen schwierig, weil viele Schüler sich dann halt schon sehr, sehr krass auf diese ganzen Fahrerassistenzsysteme vertrauen. Und dann haben sie es später nicht mehr, ne? Nehmen wir mal beispielsweise die Kamera. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, der versucht immer ohne Kamera auszubilden. Also ich sage dann immer so, hey, du hast zwar die Kamera, darf sie auch in der Prüfung nutzen. Ich würde es dir aber nicht empfehlen für deine Zukunft, weil du halt eben später vielleicht ein Fahrzeug von deinen Eltern bekommst oder so oder dir selber eins kaufst, wo du halt eben keine Kamera hast, ne? Und es kann auf jeden Fall schwierig werden, ja, aber ich glaube, die heutige Jugend ist da auf jeden Fall schon sehr, sehr flexibel, auch was das angeht. Ich glaube, die können da sich auch sehr, sehr schnell reinfuchsen, ja.
Was würdest du denn sagen, hat Autofahren oder Führerschein heute noch für einen Stellenwert? Ich weiß, bei uns, ich komme vom Dorf, da war das Höchste. Ich habe schon mit 17 einen Führerschein gemacht, damit man eben möglichst schnell auch vom Fleck mal kommt. Ist das immer noch so oder haben die jungen Leute irgendwie andere Prioritäten mittlerweile?
Also ich würde nicht sagen, dass Führerschein mittlerweile oder zu der heutigen Zeit immer noch ja, Ziel Nummer eins ist der Jugendlichen, weil ich glaube, dass man viele, viele verschiedene Möglichkeiten hat, wie zum Beispiel ein Carsharing oder halt eben mit Bus und Bahn. Zu meiner Zeit, also ich komme auch selber aus der Zeit, wo es dann halt unheimlich wichtig war, also Führerschein war für mich, das war so der erste Schritt zum Erwachsenwerden. Das war der erste Schritt von den Eltern anerkannt werden und das war wirklich für mich Ziel Nummer eins. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das nicht mehr so relevant ist, aber ich würde schon sagen, dass es nicht mehr den Stellenwert hat, den es mal früher hatte, ne?
Ja, Den Eindruck habe ich auch. Kannst du dich an dein erstes Auto erinnern?
Ja. Es war ein Daewoo Carlos, ein Schaltwagen, ein ganz altes Gerät. Also der war aus dem Baujahr 2003 oder 2004. Ich kann mich da nicht mehr ganz dran erinnern. Und war ein Schaltwagen. War auf jeden Fall ein sehr interessanter Wagen. Der war schon echt zuverlässig, hat uns eigentlich nie im Stich gelassen. Mit diesem Wagen hat mein Bruder seine ersten Fahrten gemacht und ich auch. Und das war schon ganz gut. Also ich bin damit, glaube ich, 2-3 Jahre gefahren und ja, war ein cooler Wagen.
Was hast du sonst noch für Führerscheine oder wo bildest du sonst noch aus?
Tatsächlich bin ich jetzt aktuell nur bei BE. Ja, das ist das Einzige, was ich jetzt aktuell mache. Mein nächstes Ziel ist es noch, Motorrad auszubilden. Ja, da muss ich selber erstmal meinen Motorradführerschein machen. Nee, ich komme da irgendwie nicht zu, muss ich ehrlich sagen. Ist vielleicht irgendwo auch eine Ausrede gerade von mir, aber ich versuche es schon seit über einem Jahr, dass ich da endlich den Führerschein mache, aber irgendwie durch Social Media auch und dadurch, dass ich viel arbeite, ist es manchmal schwierig. Aber ich habe mir tatsächlich ganz, ganz, ganz fest vorgenommen, das spätestens nächstes Jahr nachzuholen. Zu 100%.
Ja, jeder Sommer, den du nicht fährst, ist halt verloren da. Also ich kann es dir sehr empfehlen, das zu machen. Wie bist du denn zu Social Media gekommen? Also was hat dich dazu bewogen, quasi deinen Arbeitsalltag auf TikTok und Insta zu teilen?
Mein Chef. Mein jüngerer Chef, also ich hatte das schon immer so ein bisschen im Kopf gehabt, aber ich habe gedacht, ich bin da, glaube ich, nicht so der richtige Mensch dafür, so vor die Kamera sich stellen und vor der Kamera reden, habe ich immer so von mir gedacht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe immer gedacht so, nee, das ist irgendwie nichts für mich so. Und was ist, wenn ich mich da irgendwie lächerlich mache oder so? Und dann bin ich zu der Fahrschule gewechselt. Also ich war vorher bei einer anderen Fahrschule, bin dann zu der Fahrschule gewechselt, wo ich jetzt gerade bin. Und dann hat mein jüngerer Chef zu mir gesagt, hey, was hältst du davon, wenn du einfach mal so ein bisschen Videos machst? Also ich glaube, das würde ganz gut zu dir passen. Habe ich zu ihm auch gesagt, so, boah, weiß ich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das machen soll, wie ich das schneiden soll. Man hatte mir auch gesagt, so, ja, ach Mensch, da gibt's so viele Apps für und so, da kannst du so viele Möglichkeiten. Und so habe ich angefangen. Also ich habe da irgendwann mal mein erstes Video dann gedreht. Also ich habe da erstmal eine Woche oder zwei gewartet. Also ich habe mich da so ein bisschen vorgedrückt auch. Habe dann so meine ersten Videos gedreht und habe da auch mir echt so viel Kopf gemacht. Wie soll ich das machen? Das muss perfekt sein und so. Und der Winkel muss passen, der Sound muss passen und keine Ahnung was. Und dann habe ich ganz am Ende irgendwann gemerkt, ey, das ist irgendwie gar nicht so authentisch, das bist irgendwie gar nicht du. Mach einfach aus deinem Alltag irgendwelche Videos, die dann halt eben passieren. Und so habe ich dann mein allererstes Video gepostet, ist dann direkt viral gegangen. Also wirklich direkt das erste Video, was ich gepostet habe, mit knapp 500.000 Viewern. Und das war schon krass für mich so, ne, so als jemand, der ganz, ganz neu anfängt. Und ich glaube, das war so der Push, wo ich dann gesagt habe, okay, ich glaube, ich bin es. Ich glaube, ich kann es machen, ja. Und ja, ja, doch, tatsächlich.
Bevor wir weitermachen, hier drei Dinge für alle, die den Führerschein noch vor sich haben. Erstens, wenn du die Möglichkeit hast, dann üb schon vor der ersten Fahrstunde ein bisschen. So ein paar Runden auf dem Verkehrsübungsplatz können schon helfen, erstmal ein Gefühl für Auto- und Straßenverkehr zu bekommen. Zweitens, verlass dich nicht nur auf die Technik. Rückfahrkamera, Einparkhilfe, Spurassistent, alles gut und schön, alles praktisch, aber du solltest dein Auto auch ohne sie beherrschen können. Gerade beim Üben lohnt es sich deshalb auch mal ohne diese ganzen Helfer zu fahren. Und drittens, beim ersten Auto muss nicht alles perfekt sein. Zuverlässig ist hier wichtiger als schick. Gerade am Anfang ist ein Auto, bei dem am Kratzer nicht gleich ein Weltuntergang bedeutet, vielleicht sogar ganz angenehm. Und damit zurück zu Garamann. Jetzt geht es darum, was passiert, wenn aus ein paar Videos plötzlich richtig viel Aufmerksamkeit wird und nicht alle davon begeistert sind. Ja, cool. Gibt es denn dann auch immer wieder die Situation, dass Fahrschüler oder
sagen wir so, zukünftige, vielleicht interessierte Fahrschüler in deine DMs sliden und Fragen stellen oder da kritisieren, was sie sehen oder dich korrigieren oder sowas?
Ja. Also ja? Ich sag tatsächlich, es gibt verschiedene Arten von Zuschauern, die ich habe. Natürlich, die meisten befürworten das, was ich mache und sind, glaube ich, auch sehr, sehr froh, dass ich das so mache, wie ich es gerade mache. Ich kriege auch unheimlich viele Nachrichten, wo sich viele, viele Schüler dann bedanken oder Zuschauer, die sich dann bedanken und sagen, hey, vielen, vielen Dank, durch deine Videos habe ich meinen Führerschein bestanden, ohne dich hätte ich das nicht geschafft und so. Da ist es dann für mich so, dann denke ich mir, wow, krass, ich habe da jemanden echt geholfen, ne? Und dann gibt es wiederum auch diese, so ich nenne sie mal Hater jetzt einfach mal, die dich dann halt auch haten, ne? Die gucken dir dann auch wirklich immer zu und warten eigentlich nur darauf, dass du einen Fehler machst, ne? Oder einen scheinbaren Fehler machst. Und sobald sie dann irgendwie mal was haben, wo sie sagen, okay, das könnte eventuell falsch sein, und dann schlagen sie zu, ne? Die gibt es auch. Aber ich sag mal so, ohne Hater ist das Leben auch irgendwie langweilig, ne? Deswegen, sie können gerne haten, aber ich finde, es sollte alles irgendwie menschlich bleiben, ne?
Das ist so crazy. So auf der einen Seite denke ich mir, was, wenn ich jemanden noch hasse, dann mache ich mit meiner Zeit und mit meinem Leben noch was Besseres. Und ich finde es absolut beeindruckend, wie diese Leute die Logik von Instagram nicht verstehen. Also wenn ich mir Videos anschaue, wenn ich damit interagiere, wenn ich das kommentiere, dass sich der Algorithmus denkt, ach guck, das interessiert den. Und dann natürlich kriegt er dich immer, immer wieder reingespielt. Und es hilft dir ja auch in deiner Reichweite, wenn Leute da kommentieren und das angucken. Also ja.
Ja, also ich habe da tatsächlich ganz am Anfang echt Schwierigkeiten gehabt, muss ich ehrlich sagen, mit Hate-Kommentaren. Weil ich mir dann gedacht habe, ey, ich möchte doch eigentlich nur helfen. Warum werde ich jetzt für diese Situation gerade so hart kritisiert, ne? Da erinnere ich mich an einem Video von mir, wo ich mit einem Schüler ein bisschen ernster gesprochen habe, der in einer Situation einen Fehler gemacht hat, der in der Prüfung halt als Fehler gewertet wird, ja? Und ich habe da mit dem Schüler mal ein bisschen ernster gesprochen, ja, und ihn mal einfach mal so, um ihn klar zu machen, ey, das geht nicht, das funktioniert nicht. Und bei diesem Video habe ich dann unheimlich viel Hate kassiert und da war es für mich so, ich habe dann wirklich jeden Hater dann zurückgeschrieben, ne? Ich habe da auf jedes Kommentar oder bin auf jedes Kommentar drauf eingegangen, sowohl gute als auch negative Kommentare. Bin ich drauf eingegangen und habe da den ganzen Hatern versucht irgendwie ja dagegen zu wirken, so, ne, um mich zu erklären. Dann haben mich tatsächlich sehr viele, fand ich auch echt cool, haben sehr viele Zuschauer mich angeschrieben, privat angeschrieben und gesagt, hey, du bist perfekt, wie du bist, du machst das richtig gut. In der Situation ist es vielleicht für manche Schüler auch einfach mal wichtig, wenn mal auch Tacheles gesprochen wird. Lass dich nicht von den ganzen Hatern so runterziehen und versuch das einfach mal oder versuch denen einfach mal nicht zu antworten. Ich glaube, da regen die sich dann mehr auf, wie wenn du denen dann antwortest. Und das habe ich dann tatsächlich mir auch zu Herzen genommen. Also ich achte da auch so ein bisschen drauf, was meine Zuschauer oder ich sag jetzt mal guten Zuschauer mit guten Willen, was die mir da so sagen. Und das hat dann echt gut funktioniert. Und irgendwann mal habe ich mir gedacht, okay, ey, du darfst da gar nicht so drauf eingehen, du darfst dir das nicht so zu Herzen nehmen, ne? Weil es wird immer draußen welche geben, die dich haten werden, ne? Egal, ob du das gut machst oder schlecht machst.
Hast du denn auch schon, also gibt's lustige Situationen mit deinen Fahrschülern, die dir jetzt irgendwie im Gedächtnis geblieben sind oder so Fehler, wo du denkst, Junge, das kannst du eigentlich keinem erzählen?
Ja, ich glaube, da spreche ich jetzt gerade für alle, wenn ich sage, Rechts-Links-Schwäche. Ja, eine Rechts-Links-Schwäche ist tatsächlich fast bei allen Schülern vorhanden. Sehr oft betrifft das die Mädels. Aber auch die Jungs sind da auf jeden Fall oder einige dabei, Oftmals sind es aber tatsächlich die Mädels. Ich wüsste jetzt auch ehrlicherweise nicht, warum. Aber das habe ich so bei mir, bei den Schülerinnen gemerkt, dass echt viele, viele eine Rechts-Links-Schwäche haben. Und das wissen die meisten gar nicht. Also die meisten Schüler, wenn, bevor sie zur Fahrschule kommen, wenn du sie fragst, hast du eine Rechts-Links-Schwäche, die sagen, nee, habe ich nicht. Und in den Fahrstunden merken sie dann irgendwann selber und sagen, hä, ich habe doch gar keine Rechts-Links-Schwäche. Und da fällt mir eine Situation ein, da hatte ich einen Schüler gehabt, wir sind dann gefahren und irgendwann habe ich immer gesagt, hey, wir wollen da gleich an der nächsten Ampel rechts abbiegen. Und dann hat er gesagt, jo, alles klar, Innenspiegel, Außenspiegel rechts, Blinker nach rechts und Ampel ist grün, er fährt los und fährt geradeaus weiter. Und dann sage ich, okay, mach den Blinker bitte geradeaus. Er macht den Blinker aus und dann sage ich, wir wollen an der nächsten Straße bitte rechts abbiegen. Und dann wieder, ne, alles, schön Spiegelbeobachtung, Blinker nach rechts und fährt wieder geradeaus, ne. Und dann sage ich, hey, wir wollten doch eigentlich rechts abbiegen, schon zum zweiten Mal. Und dann sagt er, oh, ja, habe ich vergessen. Dann an der nächsten Kreuzung sage ich, hey, wir wollen nächste Straße bitte rechts abbiegen. Also ich markiere das doch noch mal so ein bisschen, ne. Und dann sagt er, jo, alles klar, diesmal mache ich's, ne. Blinker rechts, ne, und biegt dann links ab. Ja, dann, das ist so eine Situation gewesen, da hab ich mich aber auch ehrlicherweise mit dem Schüler so ein bisschen kaputt gelacht, muss ich sagen.
Okay, man kann ja mit seiner linken Hand, also wenn man mit seinen beiden Händen ein L macht, ist es ja nur links richtig. Das ist so mein Everyday-Go-To. Mhm. Ich irgendwo ganz schnell entscheiden muss.
Ich sag da auch immer wieder zu meinen Schülern oder zu einigen, ich sag, pass auf, bist du Rechts- oder Linkshänder? Dann sagen die meisten, ne, ich bin Rechtshänder. Und dann sage ich, da wo deine stärkere Hand ist, sitzt dein Fahrlehrer. Also auf der rechten Seite sitzt dein Fahrlehrer und links dann halt eben deine schwächere Hand, ne? Könnte man auch machen.
Was würdest du jetzt Schülern für einen Tipp mitgeben, wenn sie sich eine Fahrschule aussuchen? Woran erkenne ich denn eine gute Fahrschule?
Eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde da tatsächlich sagen, durch Mundpropaganda auch. Man sollte vielleicht mit seinen Freunden sprechen, wo die ihren Führerschein gemacht haben. Und dann halt eben auch fragen, was für Erfahrungen die gemacht haben und sich vielleicht auch einen Tipp holen, welchen Fahrlehrer man sich da aussuchen sollte. Weil man hat ja Gott sei Dank die Möglichkeit, sich den Fahrlehrer selber auszusuchen. Und wenn man natürlich nichts sagt, wird dann irgendein Fahrlehrer einzugewiesen, ne? Und ich würde dann auch tatsächlich den Schülern empfehlen, die Rezensionen auch durchzulesen, sich dann halt eben auch speziell anzugucken, okay, über welchen Fahrlehrer wird da am häufigsten gesprochen. Und so könnte man sich dann die Fahrschule auch aussuchen.
Okay. Und wie viel Geld muss ich auf der Seite haben oder was empfiehlst du, wie viel Geld muss ich ansparen, bis ich mit meinem Führerschein loslegen kann? Was kommen da für Kosten auf mich zu?
Ja, eine sehr, sehr schwierige Frage ehrlicherweise, weil das schon so von Schüler zu Schüler immer variiert. Das ist dann tatsächlich, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, was bringst du als Schüler mit? Was für Kompetenzen bringst du mit? Und wie viel Erfahrung hast du überhaupt mit Autofahren? Wenn du, sage ich jetzt mal, also sprechen wir jetzt einfach mal von Schülern, die wirklich noch nie was mit Autofahren zu tun hatten, außer als Beifahrer oder so daneben gesessen haben, würde ich schon sagen, plan auf jeden Fall mal zwischen 3.000 bis 4.000 Euro ein in der heutigen Zeit aktuell. Ja, tatsächlich. Das ist dann tatsächlich auch schon sehr, sehr hoch gesetzt, sage ich jetzt mal, weil ich einfach nicht weiß, wie viele Übungsstunden brauche ich, ne? Und damit man auf der richtigen oder auf der sicheren Seite ist, würde ich schon sagen, 3.000 Euro auf jeden Fall mal einplanen.
Was würdest du sagen, macht den größten Kostenpunkt aus dabei?
Ich würde schon sagen, dass das die Sonderfahrten sind natürlich, aber auch irgendwo die Übungsfahrten, weil man halt eben nie weiß, wie viele Übungsfahrten braucht dieser Schüler, ne? Es gibt manche, die kommen da schon mit 10 Übungsfahrten klar. Dann gibt es aber wiederum welche, die brauchen 30, 40 Übungsfahrten.
Wann merkst du denn, dass ein Fahrschüler oder eine Fahrschülerin fit ist? Also was war für dich denn ein guten Autofahrer aus?
Wenn er selbstständig fahren kann, ohne dass ich jedes Mal eingreifen muss, ohne dass ich jedes Mal ihm oder ihr sagen muss, was sie da falsch macht, ne? Das heißt, ich entspanne, das ist dann der Moment, wo ich sage, dass hier, ab hier arbeitet der Fahrlehrer kaum noch. Der ist dann wirklich nur noch, sitzt daneben und gibt die Richtung vor. Ab da, wo ich mich selber auch sicher fühle, wo ich weiß, okay, also das ist auch so eine Gefühlssache, muss ich ehrlicherweise sagen. Du musst auch so ein bisschen das Gefühl oder das Verständnis dafür haben. Und irgendwann mal hat man es dann raus.
Jetzt sagt man ja, dass wenn man Leute jetzt auf der Straße einfach so wieder ins Auto setzen würde, dass der Großteil durchfallen würde. Was ist denn das deiner Meinung nach, was Leute am schnellsten wieder verlernen, wenn sie eine Zeit lang selber Auto gefahren sind? Oder so die typischen Fehler, die eigentlich erfahrene Autofahrer, Fahrerinnen machen?
Das ist, würde ich schon sagen, dass viele Dinge einfach, was in der Fahrschule beigebracht wird, nicht ernst genommen werden, ne? Weil man dann halt eben sagt, okay, das ist doch voll übertrieben. Warum muss ich das und dies machen? Und das hat schon seine Gründe, warum dann Fahrlehrer sagen, ey, das ist wichtig, um sicher. Und darum geht's ja. Es geht ja darum, dass man Sicherheit im Straßenverkehr oder sicher ist im Straßenverkehr. Ja, darum geht's ja hauptsächlich. Und das verstehen viele halt nicht. Viele sehen das dann halt eben so, dass sie sagen, hey, ich habe jetzt den Führerschein, jetzt kann ich machen, was ich will. Und dann werden gewisse Dinge, also nehmen wir jetzt einfach mal den Schulterblick, ne? Der Schulterblick ist meiner Meinung nach für die Verkehrsbeobachtung mit Abstand einer der wichtigsten Punkte auch. Natürlich nicht nur, aber ist schon einer der wichtigsten Punkte. Dann heißt es einfach, ja, den Schulterblick brauche ich nicht mehr, weil ich habe jetzt alles im Griff, ich habe einen Führerschein, ne? Und das wird dann halt unterschätzt und dann entstehen auch die meisten Unfälle, sag ich mal.
Ja, gerade auch so alte Leute, ne? Die sich dann gar nicht mehr richtig rumdrehen können, aber einfach weiterfahren.
Genau. Das ist dann irgendwo auch, würde ich jetzt einfach mal sagen, es kommt auch so ein bisschen drauf an, was für ein Schüler oder Verkehrsteilnehmer hast du da jetzt, ne? Du hast es gerade auch schon richtig angesprochen, wenn du so einen älteren Menschen hast, der hat natürlich die Erfahrung, ne? Also der hat die gewisse Erfahrung, den kannst du nichts erzählen. Aber der hat dann vielleicht nicht mehr oder ist nicht mehr so gelenkig, ne? Sind nicht mehr so beweglich. Und wenn du dann so einen Jüngeren hast, sage ich jetzt mal 18 bis 30, sage ich jetzt mal, oder 26, da ist es dann so, dass die Jugendlichen dann schon ja sehr leichtsinnig auch sind, ne, und sich dann sehr, sehr schnell von gewissen Dingen ablenken lassen oder halt eben sich mitziehen lassen, ne?
Kurzer Zwischenstopp, und diesmal geht's ums Geld und um ein paar Dinge, die dir beim Fahren wirklich helfen können. Erstens, plan meinen Führerschein lieber mit ein bisschen finanziellen Puffer. Wenn du zu knapp kalkulierst und dann ein paar Fahrstunden mehr brauchst, wird's schnell unangenehm. Und was am Ende übrig bleibt, kannst du direkt fürs erste Auto zurücklegen. Zweitens, Schulterblick, Schulterblick, Schulterblick. Nur weil dein Auto jede Menge Technik hat, solltest du dir den Schulterblick wirklich auf gar keinen Fall abgewöhnen. Eine Sekunde mehr hinschauen kann gerade beim Abbiegen oder Spurwechsel wirklich Leben retten. Und drittens, gerade wenn du dich mit rechts oder links ein bisschen schwer tust, besonders wenn es schnell gehen muss und besonders wenn du unter Druck bist, dann kann ich dir sagen, was mir bei meiner Fahrprüfung geholfen hat. Ich habe mir einen großen Ring auf die rechte Hand gesetzt und wusste so quasi immer, wo ich hin muss. Dasselbe funktioniert mit einem Haargummi oder du schreibst dir rechts oder links klein auf die Hände. So ein ganz kurzer Blick und du weißt wieder, wo es lang geht. Tricksen ist schließlich erlaubt. Und damit zurück zu Garamann. Und jetzt geht's darum, wann man als Fahranfängerin eigentlich merkt, wie viel Verantwortung plötzlich hinter dem Steuer sitzt. Klar sind Führerscheine in erster Linie Freiheit, aber halt auch Verantwortung. Ja, wann hast du so das, also wann merken denn SchülerInnen so zum ersten Mal, dass die da 3,5 Tonnen Stahl durch die Gegend fahren? Also es sind ja Geschosse, da kannst du richtig Schaden mit anrichten, wie wir leider ja alle wissen.
Tatsächlich, ja. Schwierig, ich würde schon sagen, meiner Meinung nach meistens immer erst, wenn was passiert, ne? Es ist immer so, wenn dann mal was passiert und wir wissen alle, wie schnell das geht. Wir wissen, wie schnell so ein Unfall entstehen kann und wie schnell man auch die Kontrolle über sein Fahrzeug verlieren kann. Und ich glaube, erst wenn wirklich was passiert, merken die meisten dann, oh, okay, das ist dann schon doch schwieriger, als ich dachte, ne? Und ja, oder ich würde vielleicht auch sagen, ab dem Moment, wo dann diese Verkehrsteilnehmer vielleicht auch Eltern werden, ne? Wenn sie dann ihr erstes Kind bekommen. Und dann fängt es natürlich immer an mit, oh, okay, ich muss da jetzt mehr aufpassen. Ich habe da jetzt ein Kind hinten sitzen. Und ich glaube, das sind dann diese Punkte, wo ich sage, okay, ab da fängt jemand an, vielleicht darüber nachzudenken, ob sein Verhalten richtig ist oder falsch ist.
Ja. Gibt es da eine Sache, wo du dir wünschen würdest, dass Fahrschulen das ihren SchülerInnen stärker vermitteln?
Absolut, ja. Eine bessere Verkehrsbeobachtung. Es sollte nicht nur darauf gezielt trainiert werden, die Prüfung zu bestehen. Ich persönlich sage immer zu meinen Schülern, ich bilde dich hier nicht aus, damit du die Prüfung bestehst, sondern ich bilde dich dafür aus, dass du auch im späteren Verlauf weiterhin verkehrssicher unterwegs bist. Und ich würde schon sagen, dass viele Fahrschulen darauf nicht so viel Wert legen. Ne? Viele wollen einfach nur bestehen, ihre Bestehensquoten erreichen und Hauptsache der Schüler ist dann weg. Und ja, da würde ich auf jeden Fall mir wünschen, dass viele Schüler, viele Fahrschulen oder viele Fahrlehrer sich da speziell darauf fixieren, dass die Schüler auch sicher im Straßenverkehr sind. Ne?
Ja, was ich mir ganz deutlich hängen geblieben ist von der Fahrschule, als ich meinen Motorradführerschein gemacht habe, war dieses, dass man immer für alle anderen mitdenken muss. Ich meine, natürlich kann ich jetzt auf meine Vorfahrt bestehen, aber ich habe halt am Motorrad auch Zero-Knautschzone, ne? Die Knautschzone ist mein Bein. Im Zweifelsfall. So, du kannst dich nicht drauf verlassen, dass der LKW-Fahrer dich gesehen hat. Du kannst dich nicht drauf verlassen, dass du die Vorfahrt kriegst, die dir eigentlich zusteht. So, man muss immer mit allen möglichen Fehlern rechnen. Und das würde ich zumindest, wenn ich für mich spreche, sagen, das hat mich zu einer deutlich vorsichtigeren Autofahrerin gemacht.
Ja, absolut. Na, rechne mit Fehler anderer, ganz wichtig. Du kannst der sicherste Autofahrer der Welt sein, hilft dir aber nicht, wenn du nicht mit Fehler von anderen rechnest.
Ja. Hast du noch einen Tipp für Leute, die gerade so vor ihrem Führerschein stehen oder vor der Überlegung, den jetzt anzugehen?
Ich würde sagen, dass man da auf jeden Fall sich vielleicht so ein bisschen auch vorher schon mal informieren sollte, bevor man sich jetzt in der Fahrschule anmeldet, dass man auch vielleicht einfach auch mal die Erfahrung der Eltern, weil viele sehen das vielleicht gar nicht so, aber die Eltern sind natürlich oder haben eine gewisse Erfahrung und da sollte man sich vielleicht Tipps und Tricks von seinen Eltern einholen. In den Fahrstunden beziehungsweise im Theorieunterricht vernünftig aufpassen. Ich finde, der Theorieunterricht ist ein sehr, sehr wichtiger Teil. Und wenn ich da manchmal Schüler habe, die dann teilweise einschlafen im Theorieunterricht, finde ich das immer ein bisschen schwierig, ne? Und das, was im Theorieunterricht dann nicht aufgearbeitet wird, muss dann der Fahrlehrer später in den Fahrstunden erzählen, ne? Und das frisst natürlich alles Zeit. Dementsprechend wird dann auch der Führerschein auch teurer, weil der Fahrlehrer sich nicht auf seine Ausbildung konzentrieren kann, sondern er muss ihnen erstmal erklären, was das Vorfahrtsstreifenschild bedeutet, ne? So, und da würde ich halt den Schülern empfehlen, sich da wirklich auch einfach mal im Unterricht, auch wenn sie sich das blöd anhört, aber sich in den Unterricht setzen, vernünftig zuhören, immer mitmachen, ganz wichtig, im Theorieunterricht, viele, viele haben Angst oder trauen sich einfach nicht oder schämen sich, im Theorieunterricht sich zu melden und oder nehmen das vielleicht auch gar nicht so ernst, den Theorieunterricht. Und da würde ich denen empfehlen, auf jeden Fall dort sich vielleicht einen Block zu nehmen, einen Stift zu nehmen und sich dann wichtige Punkte einfach aufschreiben. Generell würde ich den Schülern empfehlen, sich viel aufzuschreiben, weil wir Menschen ja viele Dinge einfach auch sehr, sehr schnell vergessen, ne? Und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich da vielleicht so Karteikarten einfach auch zu machen, ne, dass man sich da immer wieder mal, dass man immer wieder mal drauf zugreifen kann und danach lesen kann, falls mal irgendwas sein sollte, falls man irgendwie mal eine Frage hat.
Hast du denn einen ultimativen Tipp, wie sich jetzt so FahranfängerInnen nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn es zum Beispiel beim Einparken mal länger dauert oder andere Autos hupen oder ungeduldig sind? So gerade in so großen Städten wie Hamburg oder Berlin ist das ja, also die warten ja nicht auf dich.
Richtig, ja. Wir wissen alle, dass natürlich auch jeder wirklich es sehr, sehr schnell eilig hat und alle wollen schnell nach Hause oder zur Arbeit. Kann es halt sehr, sehr schnell passieren, dass man dann, wenn man mal mit einem Schaltwagen, nehmen wir jetzt mal, unterwegs ist und mal abgewürgt ist, dann wird auch ganz schnell direkt gehupt, ja. Da sollte man sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, einfach cool bleiben. Ich sag dann immer zu meinen Schülern, ey, ob der jetzt hupt oder nicht, dadurch wirst du nicht schneller. Bleib ruhig, bleib cool, versuch einfach ganz ruhig zu atmen und versuche einfach, das Ganze nochmal von vorne zu probieren, ne? Und dann sollte das funktionieren. Am besten dann halt eben dieses Hupen einfach ausblenden. Auch wenn das schwierig ist, das ist meistens immer leichter gesagt als getan. Aber einfach ausblenden, weil dadurch wirst du halt eben nicht besser, ne? Und irgendwann mal funktioniert das dann auch.
Ja, also quasi wie so damit umgehen, wie du mit den Hatern umgehst, einfach ignorieren.
Einfach ignorieren, ja, würde ich so sagen, ist denke ich mal, die beste Variante.
Das ist ein guter Tipp. Es gibt ja dieses Fahren ab 16 in diesen kleinen Autos. Was hältst du davon?
Ich finde es grundsätzlich gar nicht so schlecht. Wenn ich ehrlich sein darf, habe ich mich mit diesem Thema jetzt nicht so krass beschäftigt. Ich finde es aber grundsätzlich nicht schlecht, wenn man da gut drauf vorbereitet wird. Man sollte nicht einfach so quasi darauf los, ne? Man sollte sich auf jeden Fall vorher damit beschäftigen, mit diesem Thema. Aber ja, klar, das kann auch später helfen, den Führerschein deutlich günstiger zu machen. Weil man dann natürlich im Straßenverkehr ist und weil man dann halt eben auch viele Regeln oder viele Situationen schon erlebt hat, ne?
Ja, gerade auch so das Verständnis halt für den Straßenverkehr. Also mein Cousin ist jetzt, glaube ich, ist historisch wenig Fahrstunden durch die Fahrprüfung gekommen, weil er halt seit 3 Jahren Motorrad fährt. Ne, dem musst du eigentlich nur die Mechanik vom Auto beibringen und dann braucht er ein paar Stunden diese Sonderfahrten fürs Gefühl vom Auto und zack und durch. Der Fahrlehrer war da auch ganz baff, ja.
Ja, richtig. Das ist genau das, was ich gerade meinte, ne? Einfach, du holst dir eine gewisse Erfahrung und bist dann diese motorischen Fähigkeiten bringst du dann auch schon mit, ne? Zu den Fahrstunden, das Lenken, die Beobachtung vielleicht auch irgendwo und vielleicht auch dieses Verständnis für den Straßenverkehr. Das ist ja das, was dann irgendwann auch schwierig ist in den Fahrstunden, weil man halt eben im Straßenverkehr so unheimlich viele verschiedene Situationen hat, ne? Und im Straßenverkehr geht alles sehr, 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 sehr schnell, das wissen wir. Und Informationen kommen und gehen, ne? Und das kann auf jeden Fall helfen, ja, definitiv.
Cool. Dann vielen Dank für die Einblicke und vielen Dank für die Zeit. Hast du noch irgendwas, was du den Leuten da draußen mitgeben möchtest?
Sehr gerne. Ja, immer am Ball bleiben und an sich glauben, das ist ganz wichtig. Ich sage immer zu meinen Schülern, glaub an dich, sei die beste Version von dir selber und lass dich nicht von kleinen Rückschlägen, sage ich jetzt mal, nach hinten schmeißen oder bleib immer motiviert, das ist ganz wichtig und behalte immer das Ziel vor Auge oder das Ziel vor den Augen, dass du dann halt eben irgendwann deinen Führerschein hast und selbstständiger bist, du bist nicht mehr so abhängig von anderen. Und selbst wenn man mal gefallen ist, die Kunst dabei ist es dann wieder aufzustehen, ne? Man sollte, ob das jetzt in der theoretischen Prüfung ist oder in der praktischen Prüfung, sage ich immer zu meinen Schülern auch, ey, aufstehen und weitermachen, ne? Es ist nicht schlimm, durchzufallen. Es ist auch überhaupt nicht schlimm, ein zweites Mal durchzufallen. Es ist nur wichtig, dass man dann halt eben immer wieder aufsteht und weitermacht.
Ja, und wir haben ja gehört, selbst Fahrlehrer versammeln mal eine Prüfung.
Absolut, ja. Habe ich selber auch ja ganz am Anfang gesagt. Ich bin selber durch die theoretische oder durch die schriftliche Prüfung der Fahrlehrerprüfung durchgefallen. Es fühlt sich immer schlimm an, das ist richtig, gebe ich gerne zu. ist auch kein cooles Gefühl, weil ich kenne das gar nicht anders, dass ich irgendwie mal durchfalle, weil ich vorher in meinem Leben alles beim ersten Mal immer bestanden habe. Dann mal durchzufallen, ist es immer schwierig. Aber, das habe ich ja auch gerade gesagt, die Kunst dabei ist es, aufzustehen und weiterzumachen. Und ich habe nicht aufgegeben, ich habe weitergemacht und habe das dann alles bestanden. Ne? Und heute bin ich Fahrlehrer. So wie ich heute Fahrlehrer bin, kann jeder seinen Führerschein auch bestehen. Und ganz wichtig, auch Fahrlehrer machen Fehler. Ne? Das mag man vielleicht gar nicht glauben, aber auch wir Fahrlehrer sind Menschen und auch Fahrlehrer machen Fehler. Es ist nur wichtig, dazu zu stehen, ne? Und seine Fehler einzusehen und dann vielleicht auch nach den Fehlern suchen, ne? Also für die Schüler, die jetzt neu anfangen oder schon in die Prüfung gegangen sind und mal durchgefallen sind, ist das nicht schlimm, ne? Einfach mal gucken und schauen, ey, habe ich auch wirklich alles gegeben? Habe ich auch wirklich mein Bestes gegeben, ne? Und was kann ich verändern oder was kann ich tun, um besser zu werden? Und dann sollte das funktionieren. Also ich habe noch nie einen Schüler gehabt, der es nicht geschafft hat.
Ja, perfekt. Dann in diesem Sinne, vielen lieben Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
Ja, sehr, sehr gerne. Hat auf jeden Fall sehr, sehr Spaß gemacht. Und ich bedanke mich auch sehr herzlich bei euch. Und war auf jeden Fall sehr, sehr cool.
Ihr merkt schon, ein Führerschein ist deutlich mehr als die Prüfung am Ende der Fahrstunden. 3.000 bis 4.000 Euro können da locker zusammenkommen. Wie teuer es am Ende wird, lässt sich gar nicht komplett planen, aber so ein paar Dinge kann man selbst beeinflussen. Zum Beispiel im Theorieunterricht aufpassen, schon vorher ein bisschen Fahrgefühl sammeln und dranbleiben, auch wenn es mal nicht direkt klappt. Garamann hat einen Satz gesagt, den ich da ziemlich gut fand. Er bildet seine Schülerinnen und Schüler nicht nur dafür aus, die Prüfung zu bestehen, sondern dafür, danach sicher unterwegs zu sein. Denn die Prüfung dauert einen Tag und fahren wirst du hoffentlich viele Jahre. Und falls es beim ersten Anlauf nicht klappt, auch Fahrlehrer können durch eine Prüfung fallen. Das haben wir heute gelernt. Wichtig ist, weiterzumachen. Garamann hatte übrigens noch keinen Schüler, der es am Ende nicht geschafft hat. Mehr von ihm findest du auf TikTok und Instagram unter Fahrlehrer-Garamann. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Das war Lifehacks. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonnier uns und empfehle uns gern weiter. Lifehacks. Für alle, die dachten, Steuer-ID ist ein neuer Rapper.